Korrespondenten im Gespräch mit Kati Flaviano.
Die Korrespondentenrunde besteht heute aus Jürgen Dunsch, Schweiz-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Holger Ahlich. Er berichtet aus und über die Schweiz für das Deutsche Handelsblatt. Am letzten Wochenende wurde die Abzocker-Initiative mit 68% angenommen. Anschließend gab es weltweit ein großes Medienecho. Die Schweiz wurde für einmal gelobt, gefeiert, weil sie den Abzockern eine Ohrfeige erteile. Ein bisschen fühlen wir uns da ja schon geehrt und geschmeichelt, aber eigentlich konnte man mehrheitlich überspitzte Interpretationen des Urnengangs lesen. Sie beide haben in Ihren Zeitungen auch darüber geschrieben. Wie haben Sie denn den Leserinnen und Lesern das Geschehen erklärt, Jürgen Dunsch?
Also wir hatten ja relativ früh begonnen, die Berichterstattung einzuleiten zu dieser Abzockerinitiative. Ich habe versucht, darauf hinzuweisen, dass sich hier über mehrere Jahre ein Ärger über hohe Managergehälter aufgestaut hat, habe aber dann auch versucht, klar die Trennung zu vollziehen. Die Bevölkerung will hier ein Zeichen setzen gegen hohe Managerlöhne, aber wenn man sich die Bestimmungen genau anschaut, der Minderinitiative, dann geht es ja gar nicht darum, die Boni zu begrenzen auf direktem Wege oder die Gehälter zu begrenzen, sondern das über die sogenannte Aktionärsdemokratie dann auf indirektem Wege zu machen. Ich weiß, es ist ja in der internationalen Berichterstattung sehr oft behauptet worden, jetzt würden die Managergehälter gedeckelt. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Und das haben wir in unserer Zeitung versucht, immer wieder zu betonen. Ob es bei den Leuten angekommen ist, das weiß man nie so genau. Es ist ja auch nicht bei der Bevölkerung in der Schweiz so richtig angekommen, glaube ich.
Das ist genau das große Missverständnis, gegen die man die ständig anschreiben muss, dass es eben keine Deckelung der Gehälter ist, sondern primär eine Stärkung der Aktionärsrechte. Das haben wir auch in unserer Berichterstattung vorangestellt. Und zum Zweiten natürlich, wie die meisten auch, ist das Thema deshalb so international auf großes Echo gestoßen, weil halt die Gehälter insgesamt der Spitzenmanager und vor allen Dingen im Bankwesen ja weltweit ein großes Thema sind und die Abzockerinitiative ja zeitgleich mit dem Beschluss der EU fiel, dass dort effektiv die Bankerboni begrenzt werden sollen, nämlich auf maximal das Doppelte des Fixgehalts, wenn die Hauptversammlung da zustimmt. Und insofern fiel diese Abstimmung auch in einen europäischen Trend, aber stellt in ihrer Striktheit natürlich auch für ein Alleinstellungsmerkmal. Und ein weiterer Punkt, der halt für große Verwunderung oder Überraschung sorgte, war halt die Tatsache, dass ein Land, das ja auf Wettbewerbsfähigkeit und das als sehr wirtschaftsfreundlich und liberal gilt, dass sich so ein Land halt doch so ein strenges Aktienrecht sich jetzt auferlegt und sich damit im internationalen Standortwettbewerb schon eine, ich sage jetzt mal, einmalige Stellung beschert.
Das war ja der Charme eigentlich dieses Abstimmungswochenendes, dass wir jetzt sozusagen in der Gehälterfrage einen Zangengriff haben. Wir haben einerseits sozusagen von oben herab auf Brüsseler Ebene die Beschränkung der Bankerboni und wir haben basisdemokratisch, kann man ja sagen, dann auch ein Votum, tut was bei den Gehältern.
Jetzt muss ich aber mal kurz die EU verteidigen. Ich weiß, sie gilt immer als furchtbar undemokratisch, aber die Tatsache, dass die Bankerboni begrenzt werden, ist ein Erfolg des Europäischen Parlaments, das vom europäischen Volk direkt gewählt wird. Diese Boni-Begrenzung kam in die Umsetzung der Basler Eigenkapitalrichtlinien für Banken obendrauf. Die Kommission wollte das erst nicht, die Staats- und Regierungschef erst recht nicht. Aber das Parlament hat jetzt dank dem neuen Vertrag mehr Rechte und hat das da einbauen lassen und hat damit einen Sieg errungen. Insofern ist diese Regelung auch demokratisch legitimiert, wenn natürlich auch nicht so basisdemokratisch wie in der Schweiz.
Gerade diese Diskrepanz, die Sie angesprochen hatten, Holger Ahlich, die Sie immer wieder erklären mussten, was ist denn die Antwort, wenn man in der Schweiz lebt und das deutlicher vor den Augen hat, wie das hier funktioniert und eine Heimredaktion in Deutschland, die natürlich mit deutscher Sicht an die Themen geht und wo auch keiner erwartet, dass man diese Feinheiten erkennt. Wie erklärt man das?
Ich habe es damit versucht zu erklären, dass man versucht, die Schweizer Gesellschaft ein bisschen zu skizzieren, so wie ich es verstehe. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber aus den Gesprächen, die ich geführt habe, kam halt auch mit Spitzenmanagern, kam halt heraus, dass in der Schweiz Leistung und hohe Gehälter lange Zeit völlig auch sozial akzeptiert worden sind, weil es einen sozialen Konsens gibt, der da lautet, solange die da oben gut verdienen und die Leistung dann auch stimmt, haben wir alle was davon, weil die Unternehmen prosperieren, Arbeitsplätze geschaffen werden etc. Insofern gab es lange Zeit keine Anstößigkeit an den Gehältern. Was sich geändert hat halt über Jahre, das hat der Kollege Dunsch ja richtigerweise angesprochen, ist halt, dass es jetzt eine kleine, nicht nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz eine kleine Gruppe, das sind ja einige hundert maximal Personen an Top-Managern, die jetzt weniger Bezug nehmen auf diesen Schweizer Konsens dieser mittelständisch geprägten Gesellschaft, sondern mehr auf die amerikanischen Kollegen oder in Großbritannien. In Amerika werden ja ganz andere Gehälter aufgerufen. Stichwort Herr Vasella natürlich mal wieder. Und das hat sich über die Jahre halt aufgestaut und damit wurde dieser Konsens, so habe ich das verstanden, halt gebrochen, weil man sagte, diese Gehälter sind nicht mehr positiv fürs Land, sondern hier wird über die Gebühr abgezockt, in die Kasse gegriffen, ohne dass die Gesamtgesellschaft davon hat. Und hier wurde jetzt nach Jahren des Frustes und nach mehreren Gehaltsskandalen, das fing ja 2002 mit ABB an, wurde jetzt ein Signal gesetzt. Ob es wirklich wirkt, ist eine andere Frage.
Da kommen wir ich glaube, man muss auch noch ergänzen, um das noch etwas schärfer in den Blick zu nehmen. Wir haben ja einerseits eine sehr traditionelle mittelständische Struktur hier in der Schweiz. Und wir haben auf der anderen Seite eine sehr viel stärker internationalisierte, globalisierte, auch amerikanisierte Unternehmenswelt, als das in Deutschland der Fall ist. Das heißt, die Gehälterfrage und die Frage überrissener Gehälter und die Frage von Boni und Antrittsgeldern und was da alles eine Rolle spielt, dass er aus Amerika hier nach Europa geschwappt ist, spielt aus diesem Grund auch, denke ich, und so ist mein Empfinden, spielt eine größere Rolle, als das in Deutschland der Fall war, obwohl wir auch dort hohe Gehälter haben und zweistellige Millionengehälter. Aber es ist auch ein Spiegel dieser Amerikanisierung der Unternehmenswelt.
Es ist also eine Form von Heimatschutz, von eigenen Kulturschutz, von Werten, die hier vorgeherrscht haben bis noch vor ein paar Jahren?
Also ich denke, die Kultur des Maßhaltens und nicht über die Stränge schlagen, die wirkt hier immer noch. Und es ist ja interessant, wie die ganze Minderkampagne auch sehr viel Zuspruch in diesen mittelständischen Kreisen erfahren hat. Das war ja nicht jetzt einfach irgendwie der Werkplatz war einig oder die Finanzindustrie war einig, sondern der Riss ging ja quer durch die Gesellschaft.
Und diese mittelständischen Organisationen, die Minder eher auch noch unterstützt haben, die müssen sich ja eigentlich auch nicht vor der Initiative fürchten, weil sie genau diesen Werten entsprechen, die Holger Ahrlich angesprochen hat.
Ja, und sie sind auch in der Regel nicht betroffen, denn die MINT-Initiative zielt ja nur auf börsennotierte Gesellschaften. Und in der Schweiz ist es ja so wie in Deutschland, dass der Großteil der mittelständisch geprägten Industrie oder auch der Finanzwirtschaft, wenn ich an Privatbanken denke, die sind ja gar nicht an der Börse notiert. Insofern betrifft sie das nicht. Aber auch stimmt das zweite Argument, dass dort einfach solche Gehälter nicht gezahlt werden.
Ich habe eingangs gesagt, dass wir weltweit gelobt wurden, wir Schweizer mit unserem Entscheid und mit der Annahme der Abzocker-Initiative. Jetzt ist es ja so, dass vielleicht die Kollegen in Großbritannien und USA ein bisschen anders formuliert haben. Das Wall Street Journal zum Beispiel schrieb, Vorsicht bei ihrem Schweizer Geschäft. Haben die das missverstanden oder machen die jetzt Politik im Hinblick auf ihre eigenen Finanzplätze?
Ich glaube, die Amerikaner und auch die Briten gehen an diese Frage sicher mit einem anderen Verständnis heran. Es ist natürlich schon die Frage, das ist ja auch von Economy Swiss jetzt schon sozusagen versucht worden, zum Thema zu machen, das schadet dem Wirtschaftsstandort Schweiz. Das muss man mal noch sehen, ob es dieses wirklich tut. Aber natürlich für einen amerikanischen CEO, der ja per se eine hohe Machtfülle hat, auch gar nicht so stark von einem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat oder von Mitvorstandskollegen kontrolliert wird, wie das in Mitteleuropa der Fall ist, der wird sich natürlich schon erstmal überlegen und genauer prüfen, was ist das nun eigentlich für ein Standort in der Schweiz. Es könnte sich am ehesten, denke ich, auf Neuansiedlungen auswirken, dass die Investitionsentscheidungen nochmal einer zusätzlichen Prüfung unterzogen werden. Aber klar, für einen Amerikaner, der weit weg ist, der muss sich da schon erstmal einen Reim darauf machen.
Ich glaube, bei der Standortdiskussion sollte man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, denn sicher, es ist ein Symbol, das mag erstmal abschrecken, nur Standortentscheidungen, auch gerade von Großkonzernen, sind über Jahre mit Ex-Beratern sehr bedacht gewählte Entscheidungen, wo eine Fülle an Kriterien zum Tragen kommt. Und solange hier jetzt keine börsennotierte Gesellschaft aufgebaut werden soll, sondern vielleicht nur eine Filiale eines großen amerikanischen Unternehmens, besteht ja hier überhaupt kein Problem. Und dann kommen die anderen Schweizer Vorteile wie ein sehr flexibler Arbeitsmarkt, das Steuerumfeld, Infrastruktur, das wissen die Schweizer sicherlich besser als ich, doch auch zum Tragen. Sicher ist erstmal diese Abstimmung ein Symbol, das mag im Ausland aufschrecken, aber ich weiß nicht. Ich zweifle ehrlich gesagt ein bisschen dran, ob das jetzt viele Unternehmen davon abhalten wird, sich hier mit einer Filiale oder einer Tochter niederzulassen. Ich sehe das nicht so dramatisch.
Ich meine, die Schweiz ist ja auch keine Insel, wo nur hier gegen die hohen Managergehälter gewettert werden. Wir kennen diese Diskussion, die es in Großbritannien in der Gehälterfrage gab. Da gab es Aufruhr in den Aktionärsversammlungen. Wir hatten das zumindest verbal in Deutschland schon, auch in den Vereinigten Staaten. Die Aufmerksamkeit der Schweizer Abstimmung ist ja deswegen auch so groß, weil es eben ein Thema in anderen Ländern auch ist. Und wir haben ja hier kein Schwarz-Weiß-Bild, sozusagen die Schweiz regt sich auf und alle anderen sind gelassen. Das ist ja nicht der Fall.
Sie hören SRF 4 News. Die Korrespondentenrunde besteht heute aus Jürgen Dunsch und Holger Ahlich. Sie haben es gerade gesagt, das Thema Abzocker ist natürlich ist weltweit ein Thema, auch in Deutschland. Wir haben jetzt ein bisschen ausgelotet, wie Sie den deutschen Leserinnen und Lesern das Geschehen hier erklärt haben. Aber die Reaktion in Deutschland, man hatte ja nach dem Sonntag das Gefühl, nach all den Streitereien zwischen Flughafen und Steuerabkommen, ist das die Schweiz plötzlich der neue beste Freund und da schaut man jetzt hin, nicht zuletzt gerade auch die SPD, die würde am liebsten gleich auf den Minderzug aufspringen. Was hat das denn in Deutschland ausgelöst? Erklären Sie uns jetzt mal Deutschland.
In Deutschland, Sie haben es zu Recht erwähnt, ist das überwiegend positiv aufgenommen worden. Es schwankt ja, das Schweizbild in Deutschland schwankt ja immer sehr stark. Mal ist es das Reich des Bösen, wie nach der Minarett-Initiative, dann der Hort der Steuerhinterzieher, dann aber wieder das Land, wo man sich auf das gegebene Wort verlassen kann und mit hoher Qualität und. Das meiste sind ja Klischees und werden der Realität nicht gerecht. Ich denke, was immer wichtig ist, im Auge zu behalten, ist, dass die Schweiz in Deutschland und in anderen Ländern sehr bruchstückhaft wahrgenommen wird. Da gibt es ja kein Mosaik und die Schweizer sind über Deutschland besser informiert als umgekehrt. Das heißt, wenn die Begeisterung jetzt hier so überschwänglich ist für diese Abstimmung und man sagt, oh, man müsste sowieso mehr direkte Demokratie in Deutschland haben, das ist ja sozusagen der Folgeschritt, seht mal, was das alles bewirken kann, dann muss man natürlich sehen, dass sich solche politischen Erscheinungen nicht einfach in ein anderes Umfeld verpflanzen lassen. Das wird, glaube ich, erst allmählich bewusst werden, aber dieses müssen wir, denke ich, auch immer diese Übersetzungsarbeit leisten. Ich frage mich nämlich zum Beispiel, die Schweiz hat ja eine gewisse Abstimmungskultur und trotzdem bei den Abstimmungen ja zum Teil klägliche Beteiligungen, 40-45%. Ich frage mich, wenn das in Deutschland so wäre, die müssten einmal im Quartal abstimmen, ob da nicht die Beteiligungsquoten plötzlich noch geringer wären, wenn die erste Begeisterung verflogen ist. Und damit kann sich natürlich auch direkte Demokratie dann ad absurdum führen.
Wo setzen wir jetzt da an?
Ich würde gerne nicht eine Debatte über die direkte Demokratie und warum man dann mal mehr oder weniger Stimmbeteiligung hat, sondern zurück zu Deutschland, zur SPD. Wir hatten ja oft, Sie haben uns versucht zu erklären, dass die harschen Töne von Kavallerie bis weiß ich was natürlich Inlandspolitik ist. Es geht um Wahlen, die dieses Jahr anstehen. Ich vermute, diese positive Reaktion jetzt auf dieses Ergebnis natürlich auch in die Richtung zielt. Wenn die SPD jetzt die Schweiz über den grünen Klee lobt, dann greift man auch ein Thema auf, wo man weiß, dass die deutschen Bürgerinnen und Bürger das vermutlich auch nicht ganz anders sehen oder erleben.
Ja, das ist sicherlich so. Wir haben Wahlkampf in Deutschland. Im Herbst wird ein neuer Bundestag gewählt und dann eine neue Regierung. Und diese Wahl in der Schweiz setzt die Partei natürlich auch unter Erwartungsdruck. Überrascht war ich zum Beispiel, dass Rainer Brüderle, der Spitzenkandidat der FDP, sich hinter die Hauptminderforderung gestellt hat, nämlich zwingende Abstimmung über die Gehälter in den Großkonzernen. Das fand ich eine bemerkenswerte Wortmeldung. Das zeigt auch, dass wie weit die Debatte in Deutschland in dem Punkt auch schon geraten ist. Zum Zweiten stimme ich meinem Kollegen Dunsch zu, dass viele Kommentare auch wieder einen Beleg dafür zeigen, dass Deutschland zwar Exportweltmeister ist, aber die meisten Deutschen über ihre unmittelbaren Nachbarn herzlich wenig wissen. Das gilt für Frankreich, immerhin den wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Partner. Und das gilt aber auch in der Schweiz, wo Klischees eher vorherrschen und man jetzt zum Teil ja auch den Linksruck der Schweizer ausruft, was ich für völligen Unfug halte. Ich glaube nicht, dass sich die Haltung der Schweizer zur Marktwirtschaft jetzt grundlegend geändert hat. Es wurden Exzesse kritisiert und dagegen wurde ein Signal gesetzt.
Kann man diese positive Stimmung irgendwie mitnehmen, politisch aus Schweizer Sicht, im Hinblick auf die wirklich wichtigen Fragen, die mit Deutschland anstehen?
Also da muss man, da muss man wirklich trennen. Also ich glaube nicht, dass dieser Schwung hilft, diesen unsäglichen Fluglärmstreit beizulegen, als noch den Steuerstreit, der Fußnote sich ja sowieso ins Luft auflöst, weil die Schweizer Banken ja gerade darauf sind, ihren Kundenstand selbst zu säubern, in Anführungszeichen. Aber ich glaube nicht, dass das politisch jetzt auch im Streit mit der EU über die ganzen institutionellen Fragen in irgendeiner Weise helfen wird. Es setzt, wie gesagt, eher ein Drucksignal für deutsche Politiker. Die Schweizer haben da was bestimmt. Was schlagt ihr eigentlich vor? Wie wollt ihr das Problem lösen? Das ist die Debatte, die exportiert worden ist.
Aber natürlich die Mitbestimmung der Aktionäre. Und Holger Ahlig hat es gesagt, wie verpflichtend sollen Aktionärsvoten sein. Das gewinnt doch überraschend an Fahrt in Deutschland. Auch der Vorsitzende der Corporate Governance Kommission, also der Kommission für gute Unternehmensführung, das ja ein Manager und Organ und Unternehmerorgan ist, denkt daran, verpflichtende Abstimmungen über die Gehaltsstruktur in Unternehmen zu empfehlen und zuzulassen. Das ist, wenn man die Beratungen dieser Kommission von der Vergangenheit her kennt, ist das ein geradezu revolutionärer Schritt.
Bleiben wir bei der Abzocker-Initiative. Wir haben es anfangs in der Sendung schon ein bisschen andiskutiert. Es könnte Auswirkungen auf den Zuzug haben, also ob man sich in der Schweiz als Firma niederlässt. Was man ja ganz kurz oder schon am Montag lesen konnte, ist, jetzt wandern sie, wenn nicht reihenweise, so doch deutlich ein paar große ab. Man wüsste von mindestens 2-3 Firmen, die quasi schon die Koffer gepackt hätten, bis hin zu, ja, so findet man ja jetzt auch keine guten Manager mehr. Wer kommt denn schon noch und lässt sich quasi den Lohn vom Aktionär diktieren? Sind das berechtigte Befürchtungen?
Also wenn Unternehmer und Unternehmen etwas durchsetzen wollen, haben sie eigentlich immer zwei große Argumente. Das eine ist Arbeitsplatzverluste und das andere ist Standort ist gefährdet. Dieses Instrument wird auch jetzt wieder angewandt. Ich will mal konkret sehen, wer da geht und wer abwandert. Holger Ahlig hat es vorher gesagt, Standortentscheidungen sind sehr komplexe Entscheidungen, da spielt vieles eine Rolle. Wenn Unternehmen aus der Schweiz abwandern, dann wahrscheinlich eher aus steuerlichen Gründen, sei es bei Großunternehmen, weil die Holdingbesteuerung geändert wird, sei es bei Mittelständlern, weil eine nationale Erbschaftssteuer eingeführt wird und sich dann manche überlegen, ich gehe woanders hin, wobei die Frage ist, wo sie hingehen. Also ich rate dazu einer gewissen Gelassenheit, was den Zuzug von Fachkräften betrifft. Ist ja vielleicht auch die Alternative, mal die eigenen Nachwuchskräfte im Unternehmen zu fördern. Ich habe immer den Eindruck, da wird in den Unternehmen, was jetzt Manager betrifft, und um die geht es ja, wird immer viel zu sehr nach draußen geblickt, als statt dass man versucht zu sehen, welche Reservoirs haben wir zur Nachwuchsförderung noch im eigenen Unternehmen.
Die Chefsuche, wird die schwieriger, Holger Ahlig?
Sie wird ein bisschen komplizierter, aber sie wird nicht für unmöglich, will ich es mal so sagen. Es ist ja, ich habe die Frage vor der Abstimmung mit einem Arbeitsrechtler mal diskutiert Und er sah die Frage eigentlich relativ entspannt, denn wie läuft die Chefsuche heute? Da gibt es einen Ausschuss im Verwaltungsrat. Das ist wieder eine heikle Frage. Die greifen auf ein Beratungskomitee zurück, in eine Beratungsfirma, und die sichten Kandidaten. Wenn es um das Gehalt geht, kann aber der Verwaltungsrat, Präsident oder dieser Ausschuss selbst gar keine bindende Aussagen machen. Das kann nur das, der Verwaltungsrat als Ganzer. Sprich, da gibt es bereits eine Hürde. Jetzt kommt halt noch eine obendrauf, dass man sagen muss, mein lieber Kollege, wenn du zu uns kommen willst, du weißt, wir sind eine Schweizer börsenkotierte Gesellschaft, wir müssen jetzt auch die Hauptversammlung erst dazu anhören. Sprich, es wird da jetzt eine Nummer komplizierter, aber wenn man sieht, dass die großen Schweizer Konzerne ja sowieso, wie auch in Deutschland, zum größten Teil in Hand von ausländischen, vor allen Dingen amerikanischen, britischen Fonds sind, dürfte es nicht weiter schwierig sein, mit denen eine Absprache zu treffen, um eine Mehrheit zu organisieren, um dann halt ein Gehaltspaket durchzuwinken. Sehen Sie bei Novartis zum Beispiel, trotz aller Kritik an diesem 72-Millionen-Paket, das der Verwaltungsrat ja gut geheißen hat, haben die Verwaltungsräte eine Décharge von über 90% bekommen. Ich glaube nicht, dass jetzt die Minderinitiative an dieser Frage jetzt so grundlegend viel ändert, dass da andere Mehrheiten zustande kommen werden. Denn so groß sind die Pensionskassen dann ja nur auch nicht, die jetzt zur Abstimmung gezwungen werden sollen.
Ich meine, man kann es sich ja überlegen, würden die UBS-Aktionäre einem Kandidaten wie Axel Weber die Zustimmung verweigern, wenn er als Kandidat für den Verwaltungsrat auftritt und ein großes Gehaltspaket verlangt. Ich habe meine Zweifel, ob sie das verweigern würden. Was natürlich nicht mehr geht, ist das Antrittsgeld, das Axel Weber bezogen hat. Das müsste dann, nehme ich mal an, in ein höheres Gehalt umgeschlagen werden. Aber ich glaube, die Aktionäre würden das dennoch akzeptieren.
Wenn Sie gerade das Stichwort UBS in die Runde werfen, die hat ja nur einen Tag nach der Zustimmung die drei zentralen Anliegen der Minderinitiative bereits umgesetzt. Ist das einfach gutes Marketing, gute Kommunikation? Richtiger Zeitpunkt.
Ja, vielleicht, aber diese Abschaffung des Depotstimmrechts, gut, sie steht jetzt drin, sie wird umgesetzt werden. Kann die UBS damit in der öffentlichen Wahrnehmung nun mehr Punkte machen? Das glaube ich nicht. Es kam ja auch danach der Meldung auch nicht mehr viel nach. Ich habe es in meiner Zeitung auch nicht gebracht, weil ich es nicht für entscheidend hielt. Für mich ist der entscheidende Kernpunkt der Initiative der Zwang der Abstimmung der Generalversammlung zu den Gehältern. Das ist der große Punkt. Und da wird man sehen, wie sich das auswirkt.
Wie sich das auswirkt, muss ja erst noch in eine Gesetzesform, also erst muss die Gesetzesform gefunden werden, dann werden wir sehen, wie es sich auswirkt. Der Streit darum ist ja schon voll entbrannt und geht mindestens ein Jahr. Sie kennen die Schweiz beide. Wie viel Verwässerung ist da noch möglich, bis wir dann schlussendlich das Ergebnis haben?
Na, die Besonderheit der Minderinitiative ist ja die, dass sie sehr viele Festlegungen trifft, um die man kaum herumkommt. Natürlich wird man versuchen, an einigen Stellschrauben zu drehen. Es ist ja auch richtig. Ich meine, es soll ja letztlich eine gute Lösung herauskommen. Da müssen alle Interessierten gehört werden. Der Bewegungsspielraum ist überdurchschnittlich eng dieses Mal. Das wäre ja beim Gegenvorschlag, wäre das ja sehr viel besser gewesen. Man wird sehen, was dabei herauskommt, auch den Abstimmungszwang der Pensionskassen. Ich glaube, auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da muss mal noch über die Bücher gegangen werden, ob sozusagen jeder kleine Aktienbesitz zu einem Abstimmungszwang führt. Letztlich ist man ja auch am Geld der Pensionskassen interessiert. Aber es ist schon richtig, wir werden eine die Gesetzesform wird sich nicht so grundlegend von der Abstimmungsform unterscheiden, wie das bei der Zweitwohnungsinitiative zum Beispiel der Fall sein wird.
Es gibt, glaube ich, zwei Dimensionen der Debatte. Zum einen gibt es die juristische, die Kollege Dunsch angesprochen hat. Was gibt der Text her? Wo muss er präzisiert werden, klarer gemacht werden? Und was man so hört und liest, ist es ja wirklich so, dass bei den Pensionskassen Stimmzwang da wohl noch Debattenzwang oder Debattennotwendigkeiten bestehen. Aber es gibt ja auch eine politische Dimension dieser Frage. Ich habe keine große politische Kraft in der Schweiz gehört oder kein Vertreter gehört oder gelesen, der sagt, wir müssen da jetzt nochmal versuchen, das Ding zu entschärfen. Ganz einfach, weil alle wissen, dass im Herbst die 1:12-Initiative zur Abstimmung kommt, die ja viel schärfer ist, nämlich, dass keine Gesellschaft das Spitzengehalt darf nicht mehr als das Zwölffache sein, als des niedrigsten Gehaltes. Das ist ja wirklich ein radikaler Eingriff in die Freiheit aller Unternehmen. Und die meisten haben begriffen, dass wenn sie jetzt bei der MINT-Initiative, bei der Umsetzung anfangen, Spielchen zu spielen, dass sie dann riskieren, bei der nächsten Volksabstimmung eine nächste Schlappe reinzubekommen. Wobei ich nach heutigem Stand nicht glaube, dass diese 1:12-Initiative angenommen wird, weil die Schweizer sehr wohl sehen, dass das wirklich ein radikaler Schritt wäre.
Wir werden Gelegenheit haben, über die 1:12-Initiative zu reden. Das war die Korrespondentenrunde auf SRF 4 News. Zu Gast heute Jürgen Dunsch, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Holger Ahlich, Korrespondent des Deutschen Handelsblatt. Mein Name ist Kathi Flaviano.